dass du uns erhalten hast bis zu dieser Stunde. Das ist nicht selbstverständlich. Viele, die mit uns waren in der Vergangenheit, sind nicht mehr mit uns, sind auch nicht mehr in dieser Welt, sind in den Gräben. Aber uns hast du das geschenkt, dass wir heute Abend mit Leib und Seele beieinander hier uns versammeln dürfen. Und die himmlische Botschaft hören können. Wir danken dir dafür, dass du uns durch manche Not, Tiefen, Höhen, Gefahren bewahrt hast und das Leben uns manchen aufs Neue wieder geschenkt hast. Nun sei du in unserer Mitte, lass diesen Abend nicht vergeblich und umsonst sein, rede du zu uns um deines Namens willen. Amen. Unser Text in diesen vergangenen zwei Abenden haben wir aus dem Epheserbrief gelesen, das erste Kapitel, Vers 3 und 4. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christum, wie er uns dann erwählt hat durch denselben, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Soweit. Den ersten Abend haben wir geredet über er. Er. Den zweiten Abend erwählt. Erwählt. Vor der Grundlegung der Welt hat er uns erwählt. Und dann, wie wir ihn preisen sollten, für all den geistlichen Segen in himmlischen Gütern, all Segen, nicht nur allerlei, dieses und jenes, sondern den ganzen Segen, geistlichen Segen, den er für uns hat. Heute Abend möchte ich darüber reden, wozu er uns erwählt hat, nach diesem Text. Er hat sich mit uns beschäftigt vor Grundlegung der Welt. Und das bedeutet mit dir und uns alle, die wir heute Abend hier sind. Und hat uns erwählt, so dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Darüber möchte ich heute Abend reden. Wozu hat er uns auserwählt? Dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Nun, die zwei Worte, heilig und unsträflich. Es heißt nicht, er hat uns erwählt, weil wir heilig waren oder heilig sind. Nein, wir haben gehört, dass er uns nur in ihm erwählt hat. Dass uns nichts zugute kommen konnte, keine Segnung, weil wir Sünde sind und ein sündiges Leben führen. und er ein heiliger Gott ist. Alles Gute, alle Wohltat, alle Segnungen, die kommen nur in Christus, durch ihn. Außer ihm nur Zorn, Gericht, Verdammnis, was wir verdient haben. Nichts Gute. Aber das Gute kommt nur in Christus und durch Christus. Nun hat er uns in Christus und durch Christus dazu erwählt, dass wir heilig seien und uns sträflich vor ihm in der Liebe. Als er uns erwählt hat, waren wir nicht heilig. Er hat uns geliebt und erwählt, als wir noch Sünder waren. Als wir noch seine Feinde waren, hat er uns erwählt. Können wir nicht verstehen? Können wir nicht begreifen, wie solch etwas möglich ist? Und gestern Abend haben wir gesagt, es gibt noch viele Menschen, die ein besseres Leben geführt haben als wir. Ehrwürdige Menschen, vornehme Menschen, die vielleicht nie gehurt haben, vielleicht nie sich verunreinigt haben an ihrem Leib und Händen. Jesus sagt, viele, sogar Gerechte, haben danach geschmachtet und gesehnt, dass sie sehen, was ihr seht und hört, was ihr seht, uns ihm nicht geschenkt wurden. Aber uns, die wir nichts als Zorn verdient haben. Nun heißt es hier, er hat uns erwählt, dass wir sollen sein heilig. Wir sind es nicht, aber wir sollen es werden. Und er selber, in und durch Christus, will das in uns schaffen. Er will uns heilig machen. Das will er in uns bewirken. Dazu hat er uns erwählt, dass wir heilig und unsträflich seien. Nun, vielleicht haben einige etwas Not mit dem Wort unsträflich. Was bedeutet das? Besonders wir Südafrikaner, dass ich den griechischen Text aufsuchen musste und sagte, was bedeutet das? Was bedeutet das, meint Luther, wenn er sagt, unsträflich? Es gibt verschiedene Übersetzungen. Es gibt die Meisterübersetzung, Elbefelder-Übersetzung, Schlachter-Übersetzung. Die übersetzen alle, anstatt unsträflich, tadellos. Tadellos. Dass wir tadellos sind. Im Griechischen haben wir das Wort amomus. Das bedeutet Fehler oder Flecken. Also, er hat uns erwählt, dass wir ohne Fehler und ohne Flecken sein sollen. Die Übersetzer, die sagen denn nun, wir brauchen verschiedene Worte. Wie Luther sagt, unsträflich. Aber wenn man das in den ursprünglichen Text liest, dann gibt es viele Menschen, die sagen, das ist solch ein Standard und solch eine geistliche Höhe, die uns nur im Jenseits geschenkt werden kann. Das sagen Menschen, die die griechische Sprache sprechen wie ihre Sprache. Die sagen, das ist solch eine vollkommene Heiligkeit, die wir nur in seiner unmittelbaren Gegenwart haben können und erleben können. Aber unser Text sagt schlicht und einfach, dazu hat er uns schon vor Grundlegung der Welt erwählt, dass wir sollen sein heilig. Die Engländer sagen without blemish, fleckenlos. Andere Übersetzungen, die ich schon genannt habe, sagen tadellos. Solche Menschen will Gott aus uns machen. Und nicht nur tadellos in Menschenaugen, wir können ja eine Maske anziehen. Wir können uns ja gegenseitig was vormachen. Aber vor ihm und in der Liebe, die Liebe, die aus dem Herzen quillt, die Liebe Gottes, die Liebe, mit der Gott liebt und die Gott ist. Und Gott ist die Liebe. In dieser Liebe sollen wir fleckenlos sein, tadellos, ohne Fehl und heilig. Dazu hat Gott uns erwählt. Natürlich gibt es viele Sekten in dieser Welt und Sektiere, die sagen, wir sind nun einmal Sünde und bleiben Sünde. Kohl und Kraut wächst nur nicht nur im Garten, sondern in manchen Gehirnen, in manchen Köpfen und in manchen Herzen. Die sind aber verdreht, wie wir gestern Abend sahen, mit der Brust nach vorn und die Nase nach hinten. Aber wir werden schuldig vor Gott, wenn wir Gottes Wort verdrehen. Und solch eine Sache, die Gott uns schlicht und einfach sagt, dass vor Grundlegung der Welt hat er entschlossen, dass wir, die wir heute Abend hier sind, heilig und fleckenlos sein sollen vor ihm. Das bedeutet, dass es echt sein muss, keine Heuchelei, kein Pharisäertum, sondern echt. Nun etwas über das Wort heilig. Wir wissen ja, was das Wort heilig bedeutet. Absondern, trennen. Ich sage den Afrikanern immer, wir sollten das Wort besser verstehen als alle Menschen in der Welt. Weil wir das Wort so gut kennen, das südafrikanische Wort Apartheid. Apartheid. Trennung. Wenn Schwarz und Weiß in einen Laden gehen, Kaufladen, eine Tür für die Weißen und eine Tür für die Schwarzen. Apartheid, Trennung, das ist heilig. Getrennt. Aber da wird nicht Weiß und Schwarz getrennt, Gelb und Rot, sondern Welt und das Göttliche. Glauben und Unglauben. Das Rechte und das Verkehrte. Nun sagt die Bibel uns vielerlei. Sie sagt an anderen Orten, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ein Wort aus dem Munde Gottes. Nicht, dass ein anderer sagt, wir müssen heilig sein, so wie Gott heilig ist. Sondern er sagt uns, ihr sollt heilig sein, so wie ich heilig bin. Das heißt auch, dass wir jagen sollen nach dem Frieden mit jedermann und Heiligung, ohne welche keine Gott sehen wird. Frieden mit jedermann. Nachjagen, nicht sich schleppen und wie eine Schildkröte gehen. Ganz langsam, wie ein Faule, sondern jagen, nachjagen. Ich hoffe, dass jeder das Wort versteht. Da hält man sich nicht auf, da trägt man nicht Zentner Blei auf den Schultern, da füllt man die Taschen nicht mit Steinen und setzt nicht den Dreck fest, sondern, wenn es heißt nachjagen, dann ist es etwas, was wir nachjagen. Frieden mit jedermann und Heiligung. Ohne welche, keine wird den Herrn sehen, auch keine unter uns. Und da sagt es vieles von der Heiligung in der Bibel, dass wir dieser Heiligung nachstreben, dass wir fliehen die Hurerei. Also ist ganz klar, was Gott damit meint, wenn er sagt, schon vor Grundlegung der Welt hat er uns dazu erwählt, dazu auserkoren, dazu berufen, dass wir sollen heilig sein, nur für ihn, abgesondert, nichts mit der Welt zu tun haben. Und in solchem Maße, dass die Welt uns nicht einmal befleckt, dass da nicht einmal ein Fehler ist in unserem Leben, wo der Mensch aufweisen kann. Ihr wisst ja die Geschichte von dem weltberühmten und weltbekannten Prediger, der auf eine Reise dann mit seiner Frau ihn begleitete. Und nachdem er in einer großen Kirche geredet hat, wo alle aus dem Staunen nicht herauskamen, der konnte so gewaltig predigen, dass jede tief beeindruckt war. Ich denke, kein Volk wird so beeindruckt wie das deutsche Volk von frommen Gerede. Wie der Mensch lebt, das stört sich keiner an. Aber wie er redet, danach wird er eingeschätzt. Und seine Frau wurde begleitet von zwei leitenden Frauen der Gemeinde. Die saß dann ganz vorn in der vordersten Reihe und dann hat er gepredigt. Alles ging tadellos. Denn nach dem Gottesdienst begleiteten sie sie. Keine sagte ein Wort. Aber als sie draußen waren, sagten die, aber es ist ihr geehrte Frau so und so. Das muss doch etwas sein, um solch einen Mann zu haben. Solch einen Mann verheiratet zu sein. Und sie sagte, wie nur eine Frau es sagen kann, ach, ihr wisst nicht, wie er sich daheim benimmt. Also, unser Leben wird ja am besten eingeschätzt von denen, die uns am nächsten sind. Nicht die am fernsten sind, sondern mit denen wir tagtäglich leben müssen, die uns am nächsten ist. Wenn man wissen will, wie sein Leben ausschaut, fragt nicht jemand anders, den man einmal im Monat oder einmal in der Woche sieht, sondern mit dem man lebt, die meisten Stunden verbringt, am nächsten ist, sei es Frau oder Kinder oder Eltern, die können einen gewöhnlich gut einschätzen. Auch in dessen Augen sollen wir heilig, fehlerlos und fleckenlos sein. dass keiner von ihnen mit den Finger auf uns weisen kann. So soll unser Leben sein. Heilig. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, sagt die Bibel. Das will Gott in uns schaffen, in und durch Christus und nicht nur im Jenseits. Das fügt der Mensch dazu. Lasst uns schweigen und Gottes Wort gelten. Wir. Und auch in der größten Not, in den größten Qualen, in den schlimmsten Zeiten, muss die Frucht des Heiligen Geistes in uns sichtbar sein. Denk an den Herrn Jesus, als ihn hungerte nach Frucht und er den Feigenbaum sah, ging er zu ihm. Der Feigenbaum ist immer ein Symbol des Volkes Gottes. Und dann kam er und suchte, fand nur Blätter. Der Schein war da. Der Baum war gut angezogen, dressiert. Aber da war keine Frucht. Weil es nicht Zeit war. Es war nicht die Zeit. Es war Unzeit. Und trotzdem hat der Herr den Baum verflucht bis in alle Ewigkeit. Warum? Das ist ein Beispiel für uns. Wenn die Sonne lacht, wenn die Welt lacht, wenn alles gut geht, dann können wir auch mitlachen, nicht? Aber wenn die verkehrten Winde und die eisigen Winde wehen, wenn das Klima nicht recht ist, wenn man müde erschöpft ist, wenn man am Ende ist seiner Kraft, dann kommen Menschen und erwarten das Unmögliche, denken nur an sich selbst. Und dann kann es sein, dass der Mensch nicht mehr heilig reagiert, nicht mehr tadellos ist und dann etwas unfreundlich wird. Mensch, gebrauch doch deinen Verstand. Kannst du denn nicht sehen, dass es mir auch zu viel wird? Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen, bin die ganze Zeit beschäftigt. Und dann fällt das fromme Leben wie ein Kartenhaus zusammen. Und dann ist dahin. Kann fromm gewesen sein für eine lange Zeit. Aber solch einen Unfall schändet die ganze Geschichte. Macht alles zunichte. Unser Leben soll sein. Heilig, fleckenlos in Gottes Augen. Und wenn es in Gottes Augen so ist, wird es auch gar nichts weniger in Menschenaugen sein. Getrieben, durchdrungen, herausfließend aus Gott in der Liebe Gottes zu Gott und unseren Mitmenschen. Das will Gott in deinem Leben schaffen. Das will Gott in und unter uns schaffen. Ich habe heute etwas über Nacht gedacht, zurückgeschaut, wie mein Leben aussah. Ihr kennt alle den Elo-Stegen nicht. Dieser Elo, der hier steht, ist nicht der Elo, der ich war. Es ist ein anderer Mensch. Wenn ich nur zurückdenke an die Zeit, als Gott mich erfüllt hat mit seinem Geist. Ich weiß nicht, ob du geisterfüllt bist. Epheser 5, 18 sagt, werdet voll Geistes. Wer nicht voll Geistes ist, lebt in Ungehorsam. Ich weiß nicht, womit der gefüllt ist. Voll mit der Eifersucht? Voll mit der Welt? Voll gefüllt mit Hochmut? Es gibt vielerlei, dass es gibt. Vielleicht sogar vom falschen Geist. Aber als ich zurückschaute, erinnerte ich mich daran, als ich mein Leben dem Herrn ganz auslieferte. Sag, Herr, du sollst mich ganz erfüllen. Das ganze Sagen haben in meinem Leben. Ich will dir folgen mit ungeteiltem Herzen. Lieben Freunde, ich habe tagtäglich geweint. Ich habe jeden Tag, oft ein paar Mal am Tag, eine Tracht Prügel bekommen, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Gott hat mich am Kragen gefasst und hat mich gezüchtigt. Und hat gesagt, Elo, soll ich regieren in deinem Leben? Ich dulde dieses Böse nicht. Alles, was unheilig ist, alles, was falsch ist, damit kannst du mit nicht vor mir bestehen. Da habe ich erlebt, wie ernst Gott es mit der Sünde nimmt. Wie ernst Gott es mit der Heiligkeit nimmt. Dann sage ich, ihr kennt mich alle nicht. Wenn ich an meinem Wesen denke, wenn ich denke, wie ich geschaffen war, wie mein Charakter war, ist Tag und Nacht Unterschied. Und als ich sagte, ja Herr, du hast mich erwählt zur Grundlegung der Welt, dass ich so sein sollte, hier bin ich, wirke du. Ich sage, will kein Nein zu dir sagen. Du sollst freien Lauf haben. Ich will erfüllt sein von dir, von deinem Wesen, deine Liebe, deinem Geist. Und dann hat Gott gewirkt und immer wieder mich gestraft. Denn mir ist Erbarmung widerfahren und Gott hat mir Gnade geschenkt. Ihr wisst ja, dass das Neue Testament sagt, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Die züchtigt uns. Die züchtigt uns. Die züchtigt uns, wie kein Vater uns züchtigen kann. Kein irdischer Vater. Die prügelt uns. In Afrika sagt, wenn ich in Afrikanisch sagen möchte, so dass Afrikaner es verstehen, dann sagt, der hat mich verledet. Tag ein, Tag aus. Oft wollte ich unglückwillig werden und sagen, Herr, du nimmst es zu ernst mit mir. Herr, warum werd ich so gezüchtigt? Dass ich manchmal gesagt habe, es gibt kein Mensch in dieser Welt, mit dem Gott es so ernst nimmt wie mit mir. Irre vielleicht, so wie der Elia und sagt, ich bin der Einzige und weiß nicht, dass da noch Tausende sind. Aber wer das Leben kennt, der versteht die Sprache, die ich rede. Dass Tränen meine Speise waren bei Tag und bei Nacht. So sagt, ich dulde das nicht. Und in der Schule bin ich bis zum heutigen Tage. Sehr oft reden Menschen von Erweckung, wir beten um Erweckung. Und dann ist es mir, als ob der Mensch den größten Witz macht. Oft kann ich mich nicht benehmen und sage, du lieber Freund, du wirst ins Grab gehen und wirst nicht erleben. Nicht so, wie du bist. Du bist ja noch voll vom Eigensinn. Es muss ja noch bei dir nach deiner Pfeife tanzen. Bei dir geht es ja noch, dreht es sich um dich und deine Sache. Du bist noch weit davon, dass du dein Leben verlierst. Du bist ja noch weit davon, dass du dich beugst. Es heißt in der Liebe. Und was sagt 1. Korinther 13 von der Liebe? Da will ich eigentlich nicht drüber sprechen. Aber erwähne es nur, weil ich vielleicht heute Abend aufhöre, um über diesen Vers zu reden. Die Liebe wird nie unfreundlich. Kann nicht unfreundlich sein. Und wenn andere unfreundlich sind, sie bleibt freundlich. Kommt keine Unfreundlichkeit heraus aus dem Leben. Da ist kein Raum für Unfreundlichkeit. Sie bläht sich auch nicht auf. Sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht das Ihre. Sie kann nicht das Ihre suchen. Sie denkt nicht an sich selbst. Sie sucht nur, was des anderen ist. Kein Eigenvorteil. Nicht sich selbst rechtfertigen. Nicht sich selbst aufbauen, sondern den Nächsten. Achtet den Nächsten höher als sich selbst. Diese Heiligung und dieses tadellose Leben ist ein Leben in der Liebe. In der Liebe Gottes. Und nicht, so wie heute in der Welt alles Liebe heißt, dass die Homosexuellen sich sogar lieben und die Lesbischen auch. Das ist nicht Liebe. Das ist Brunst. Tierische Brunst. Das ist Lust. Böse Lust. Und einige verdrehen es und nennen es Liebe. Sie lieben sich. Das ist etwas Satanisches. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe sucht das, was das des anderen ist. Liebe kommt nicht zu mir, sondern fließt aus von mir zu den anderen. Das ist Liebe. Ein geheiligtes Leben sieht so aus, wird getrieben von der Liebe Gottes. Und ein fleckenloses Leben, da denkt man nicht an sich selber, sondern an den Nächsten. Und wenn es wer sei und wenn es ein Kind sei, und der Herr Jesus sagt, am Tage des Gerichts werde ich den Geringsten nehmen. In deinen Augen. Nun muss ich Selah sagen, binnen Psalmen. Nun stopp, denk mal etwas über nach. Wer ist der Geringste in deinen Augen? Sollen wir etwas Zeit dafür geben? Denk mal etwas über nach. Wer ist der Geringste? Wer ist der, von dem du am wenigsten beeindruckt bist? Von dem du sagst, es kümmert mich nicht. Es ist mir wurscht, was der macht. An dem vergeude ich nicht mehr meine Zeit. Wer ist der Geringste? Und Jesus sagt, am Tage des Gerichts nimmt er diesen Geringsten. Sag, was du ihm getan hast, hast du mir getan. Nichts mehr hast du für Jesus getan, als was du für den Geringsten getan hast. Als Gott in Kraft begann zu wirken in meinem Leben, hat er mich durch den Scheuersack genommen. Und das ist ein Scheuersack. Da wird der Herz der Butter weich. Da verändert sich das Leben. Das ist nicht solch ein Leben, wie manche leben, die sagen, ja, nun, jetzt ist es die Nacht, nun gehe ich hin und sündige und dann beichte ich es morgen. Ich kann es ja wieder beichten. Ich kenne auch solche Nächte hier in Deutschland nicht. Will ich nicht mit Namen nennen, will auch nicht die Kirche nennen. Es gibt aber viele solche. Doch heute sind Sachen los. Ich tue das denn und dann komme ich morgen und beichte das. Dass wir wie die Hunde sind, die ausbeien und dann kommen wir und fressen es wieder. Wie das Schwein, das gewaschen wird und dann wälzen wir uns wieder im Dreck. Das ist ein schlimmes Leben. Dazu hat Gott uns nicht erwählt. Dazu hat der Satanas uns erwählt. Aber nicht Gott. Damit hat Gott nichts zu tun. Sag, du sollst ein fleckenloses Leben führen. Ohne Fehl, ohne Runzel, heilig, sogar in den Augen Gottes. So soll unser Leben sein. Und das sollen die, die mit uns und um uns sind, bezeugen können. Nach der Erweckung und vor der Erweckung, wie ich schon sagte, begann Gott mich in seine Mühle zu nehmen. Die malt vielleicht langsam, aber sehr, sehr fein. Ich denke daran, einen Tag haben wir gearbeitet, geschwitzt. Wir hatten kein Wasser auf der Missionsstation. Es wurde unten raufgepumpt, viele Meter hoch dahin. Aber das war solch ein Motor, der nicht stoppte. Der pumpte Tag und Nacht. Und dann war da ein Schwarzer. Ich sagte, du, wir müssen jetzt machen, wir haben kein Wasser. Der Druck war zu groß. Und dann ist das Rohr auseinander gepresst, gedrückt worden. Ein dickes, plastisches Rohr. Wir gehen hin. Und jeder, der etwas weiß, von Wasser unter Druck, wie das ist. Es war schon abends und wir wollten dieses wieder zusammenbringen. Da muss man schnell sein, das ganze Wasser von oben herauslaufen lassen, weil das pumpt ja stets und ständig. Und dann muss es zickzack gehen. Wir haben ja einen Zick hier. Vielleicht keinen Zack. Schnell zusammen. Ich sage, gut, ich halte hier, du hältst da. Und dann sehe ich schön gut darauf, aber ach, das Grad ist und das, wir müssen das schnell und dann gleich festschrauben. Und dieser Mann war kein intelligenter Mann. Vielleicht war er. Aber er hatte keine Schulung und wusste gar nicht, wie das funktioniert. So wie Buschmänner. Wir hatten schon Buschmänner, die staunen, die sagen, das größte Wunder in dieser Welt ist, dass man einen Kran oder Wasserhahn nimmt und in die Mauer tut und dann läuft das Wasser heraus. Einer hat sich sogar einen gekauft, das ist kein Witz. Sagte, den nehme ich mit. Das sollen meine Leute sehen, dass das Wasser denn da herauskommt. Versteht nicht, wie es funktioniert. Und dann haben wir hier zusammengedrückt. Und zwar etwas schräg unter Druck. Und dann ist man platschenass. Nein, nicht so. Es wird so gemacht. Wieder versucht, wieder verkehrt. Bis man sagt, ach Mann. Kannst du das denn nicht? Gut. Ich war kaum in mein Schlafzimmer. Da nahm der Heilige Geist die Rute und sagt, du bist ein Verkündiger des Evangeliums. Und du kannst ungeduldig und unfreundlich sein? Habe ich eine gute Dresche bekommen. Dann habe ich mich wieder angezogen und bin Kilometer weit gelaufen und habe den Menschen gesucht in den Bergen. Von einer Hütte zur anderen gegangen. Wo wohnt der und wo schläft der? Bis ich dorthin kam und ihn fand, fast zur Mitternacht, und sagte, bitte verzeih mir, ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt. Er sagt, wie gut, dass du gekommen bist. Denn ich habe gesagt, mit solch einem Christentum will ich nichts zu schaffen haben. War ich ein Bote des Satans? Ich bin ein Verkündiger des Evangeliums und habe Menschenherzen verhärtet. Menschen sagen, mit solchem will ich nichts zu schaffen haben. Was für ein Zirkus ist das? Was machen wir mit uns alles? Machen wir uns nicht Ruhe. Meinen, wir sind fromm und gut. Wir treiben nicht das Evangelium. Und die Wahrheit ist, wir schaden das Evangelium und tun mir Schaden als Gutes am Evangelium. Onkel Günther und ich sind spazieren gegangen heute. Habe ich ihm erzählt, dass einige nun statistisch versucht haben festzustellen, wie es unter Predigen aussieht in dieser Welt und auf den Missionsfeldern. Dann haben sie festgestellt, dass zwischen 54% und 60% der Missionare und Missionarinnen und Prediger des Evangeliums, Gotteskinder, nicht miteinander fertig werden können. Sie sind unfreundlich miteinander, gegeneinander. Die zanken untereinander. Welch eine Schande! Die gehen zu den Muslims, ihnen das Evangelium zu bringen, und da im Haus zanken sie sich. Welch ein verdrehtes Geschlecht! Das Evangelium Jesu Christi leidet mehr wegen die Verkündiger des Evangeliums als wegen unserer Feinde. Wegen die, die sich Gotteskinder nennen. Wir sind Gotteskinder. Wir leben für den Herrn. Wir treiben Gottes Werk. Und unser Leben ist nicht fleckenlos. Ohne Fehl. Ist da einer, der noch den Finger weisen kann? Ist da einer, der uns tadeln kann? Mit Recht? Jesus sagt, freut euch, wenn sie dieses Böses über euch reden. Aber, so sie daran lügen, habe wehe, wenn es die Wahrheit ist. Sagt, freut euch und hüpfet, euer Lohn ist groß im Himmel. Wehe, wenn alle gut von euch reden. Wehe, wenn alle gut von euch reden. Letzten Sonntag hatten wir einen Bischof, einen europäischen Bischof bei uns auf der Missionsstation. Und als es Gottesdienst war, sagte ein Mitarbeiter zu ihm, ja, möchten Sie nicht mit in den Gottesdienst? Ja, wer predigt? Ja, der Elo Stegen. Ja gut, eigentlich möchten wir nicht dahin. Seine Predigtart gefällt uns nicht sehr gut. Und nicht so. Einige sagen zwar, die Frucht ist gut, der Baum aber nicht. Ist doch wunderbar. Oder erstaunlich. Oder schauderhaft. Wo wir hingeraten können. Jesus sagt, wehe, wenn alle gut von euch reden. Und das müssen wir erwarten. Wenn wir das Böse nicht gutheißen, diese modernen Zeit nicht tolerant sind, und das Böse dulden, selbstverständlich. Aber wehe, wenn sie recht haben. Wehe, wenn ich unfreundlich war. Wehe, wenn ich so geredet habe, dass mein Kind erschrocken dasteht. Was kann Papa so reden? Dann muss ich dieses Kind nachjagen und sagen, mein Kind, verzeih mir. Verzeih mir. Es geht natürlich gegen unsere Natur. Ein Chef, ein Boss muss schimpfen. Sonst geht die Arbeit ja nicht voran. So war es auch in Wales bei der Erweckung, als die Arbeiter in der Mine arbeiteten und sie fluchten nicht mehr, da standen die Esel, wussten nicht, was zu tun, weil die Menschen nicht mehr fluchten. Ich hörte in diesen Tagen, dass sogar Schwaben fluchen können. Außerdem genieße ich es sehr, wenn wir spazieren gehen und treffen die und höre die Schwaben, wie sie sprechen und sich benehmen. Ich genieße es. Das ist etwas Wunderbares für mich. Ich genieße jeden Moment, wenn die Frau ganz energisch sagt, ich brauche das Geld des Mannes nicht, ich habe mein Geld. Wenn ich fliegen will, bezahle ich es. Ist doch sehr interessant. Aber wo es auch sei, im Schwabenland oder Südafrika oder wo es sei, hat Gott die Menschen erwählt und dazu bestimmt, dass sie tadellos sind. Wie lange konnte Gott schon in deinem Leben wirken? Wie lange bist du schon gläubig? Wie sieht dein Leben aus? Wie weit ist Gott schon mit dir gekommen? Was konnte Gott schon mit dir erreichen? Bist du schon so weit, dass du ein Vorbild sein kannst für andere? Dass Gott sagen kann, so muss dein Leben sein. Das habe ich geplant. So soll es aussehen. Dann bist du mir ein Zeugnis. Da geht es nicht nur nach dem Reden, nach dem klugen Reden. Und wer der Nase weiseste ist, sondern nach dem Leben, das man anschaut von oben bis nach unten. Die Redensart, die Lebensart, bei der Arbeit, wo es auch sei, zu Hause. Dass wenn Gott schaut mit seinen Augen, dass es ihm nicht leid tut, dass er uns erwählt hat. Dass er uns gesetzt hat als Licht und Salz der Welt. Und dass wir ein tadelloses Christenleben leben. Dass unser Leben ohne Fehl ist und heilig. Und nichts mit der Welt zu tun hat. Auch gar nichts. Kein Liebäugeln. Keine Weltfreundschaft. Wer der Welt Freund sein will, ist Gottes Feind. Ist Feindschaft gegen Gott. Nun zum Schluss. Schauen wir uns mal selbst an. Im Spiegel Gottes. Wie sieht es bei uns aus? Nun gibt es so etwas, das der Mensch lieben kann und dass er keine Ahnung hat, wie es wirklich um ihn steht. Dazu einen Rat. Brauchst nicht weit zu gehen. Such nicht einen Theologieprofessor auf. Geh nach Haus und sag mal deine Frau, du sag mir mal. Sag mir. mein Leben fehlerlos und fleckenlos und heilig. Vielleicht hat sie Angst, was zu sagen. Dann stimmt es noch auch noch nicht. Das ist noch so weit weg von der Sache wie der Nordpol vom Südpol. Vom Osten bis zum Westen. Unser Leben sollte sein, so sein, dass jeder frei sein kann, zu uns zu kommen. Dass sie sich nicht zu fürchten brauchen. Dass sogar die Kinder unsere Freunde sind und zu uns laufen. Weil sie dein Jesu-Herz und Jesu-Gesinnung finden und spüren, so sollte es sein, auch Erwachsene. Und die Frau das Gleiche zu dem Mann gehen und die Kinder zu den Eltern und die Eltern zu den Kindern. Da fängt's ja an, wo soll's denn anfangen? Da, wo wir uns befinden, da, wo wir wohnen, da muss es beginnen. Und wenn jemand sich denn wagt, uns seine Meinung zu sagen, dass wir nicht beleidigt sind. Beleidigt ist nicht in der Liebe. Das nicht. Sondern, dass wir uns beugen. Und wenn es nicht so ist, dass wir im Herzen Gott danken und trotzdem den Menschen noch sagen, danke schön, dass du mir zu mir gekommen bist. Und sehr oft, wenn Menschen zu mir kommen, sage ich, danke schön. Und wenn da wieder was ist, dann komm wieder. Aber weißt du, ich sehe es nicht ganz genau, wie du siehst, aber vielleicht bist du recht, hast du recht. Komm, wir gehen mal zu den älteren Mitarbeitern und dann legen wir es ihnen vor. Und sie können dann richten. Wenn es so ist, so will ich der Erste sein, der sich beugt und das annimmt. Brauche ich nicht, mich selbst zu verteidigen. Und die ganze, das Leben einfach aufdecken. So ist die Lage, so fühlt diese Person. Was denkt ihr? Aber ich sagte der Person, wenn du wieder was siehst, dann komm wieder. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Und dann werden wir unseren Mitmenschen zum Segen. Dann gewinnen wir diese Menschen ihr Vertrauen. Dann können wir Gemeinschaft haben. Dann kann das in Erfüllung gehen, wozu Gott uns berufen hat und bestimmt hat, schon vor Grundlegung der Welt, hat er in seiner großen und unaussprechlichen Liebe, seine großen Gnade uns dazu bestimmt, erwählt, dass wir seien heilig, tadellos, ohne Fehl. Und dazu schenkt er uns seinen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und lehrt. Dazu schenkt er uns seine Gnade, die uns züchtigt. Die Gnade Gottes, die duldet nichts, was nicht zur Ehre Gottes ist. Das ist wahre Gnade Gottes. Möge Gott schenken, dass dieses eine Wirklichkeit ist in ihrem Leben. Und wenn es dem lieben Gott gelingt, um solch einen Menschen aus ihnen zu machen, denken Sie sich nur wir, die wir heute Abend hier sind, wenn wir das sind, wozu Gott uns bestimmt hat und berufen hat und auserwählt hat, Wie wunderbar wäre das! Wie würde das Evangelium laufen durch dieses Land? Wie würde das des Herrn Name nicht geehrt und gepriesen werden? Wie würden die Menschen nicht dadurch angezogen werden? Wie mit einem göttlichen Magnet. Und sagen, dies ist das wahre Leben. Solches haben wir vor dem noch nicht erlebt. Möge Gott schenken, dass wir das Ziel nicht verfehlen. Gott hat es uns heute Abend wieder gesagt. Dazu hat er uns berufen, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und auch dieses Leben gehört zu dem Segen, den Gott uns schenkt. Gott schenkt uns dieses Leben. Oder weisen wir es von uns? Das ist ein Teil des Segens, mit dem Gott uns segnen will und dadurch wieder zum Segen machen für die ganze Welt. Möge Gott schenken, dass diese Uhren, was ist ein Ornament auf Deutsch? Ornament, Schmuck. Möge Gott schenken, dass diese zwei Sachen am Rande unseres Kopfes nicht Schmuck sind. Schmuck, sondern Öffnungen, durch die Gott unser Herz erreichen kann. Wir wissen ja, dass im Beginn nur nebenbei Uhrringe dazu bestimmt waren, um die Dämonen herauszuhalten. So haben Uhrringe begonnen in der Geschichte. Die ersten, die Uhrringe hatten, haben die gebraucht, sodass die bösen Geister nicht hineinfahren. Ich sagte schon in Afrika, wir müssen Uhrringe haben mit keinem Loch, dass die wirklich die Uhren zustopfen können, dass die bösen Geister nicht hineinfahren. Aber einige haben ein Loch und da können sie vielleicht durchgehen. Können sie ihnen gelingen. Aber möge Gott schenken, dass wir jetzt Uhren haben, Uhren, die nicht nur Schmuck sind, die können so groß sein wie Elefantenuhren. Aber wenn Gottes Wort nicht hindurchdringt, ist es nur Schmuck, der nicht gut ist. Mögen wir offene Ohren und offene Herzen haben, dass diese Botschaft ein für allemal hindurchdringt, durch Mark und Bein, Seele und Leib, dass wir es nie wieder vergessen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott mich erwählt, dass ich sollte sein heilig und untadelig, tadellos, ohne Fehl und Flecken zu Ehre Gottes in der Liebe. Lasst uns beten. Herr, wir haben nun lange gesessen hier. Es war ein langer Vortrag. Vielleicht zu lang. Aber ich bitte dich, schenke doch, dass dein heilig Wort, das wir heute Abend gelesen haben, nicht vergeblich verkündigt worden ist, dass die himmlische Botschaft durchdringt und das in unserem Leben, wozu wir berufen sind und auserwählt sind. Dass es dir nicht leid tut, wie zu Noahs Zeiten, dass du den Menschen geschaffen hast. Dass es tut mir leid, dass ich den Menschen geschaffen habe. Ich bringe ihn lieber um und fange von neuem an. Schenke doch, Herr, dass alle wir, die unter uns heute Abend versammelt sind und die zu dem uns gehören, dass wir uns nicht ausschließen, sondern sagen, ja, Herr, ja und Amen. So soll es auch in meinem und in unserem Leben sein. Amen.